Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute geht es um das Thema E-Mountainbike-Trends für das Jahr 2022 oder generell die nächste Saison. Und dazu habe ich den André Schmidt in der Leitung, unseren Redaktionsleiter. Hallo André.
Hallo, servus.
Und den Chris Pauls, ein bisschen unser Experte in der Redaktion für den Bereich E-MTBs. Hi Chris.
Hi, hallo.
Wir haben ja schon, wenn ihr es schon gehört habt, wir haben einen anderen Podcast schon gemacht, jüngst zum Thema Bike-Neuheiten, also generell Mountainbikes, das heißt in dem Fall Biobikes, alles was per Muskelkraft angetrieben wird. Falls euch das Thema sehr interessiert und mehr interessiert als EMTBs, könnt ihr euch einfach da einwählen und euch das anhören. Und in dem Podcast habe ich auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass die Mountainbike bzw. die Fahrradwelt ein bisschen im Umbruch ist. Das ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Die Welt ist im Umbruch, im Wandel. Und wir kommen gerade nämlich von drei verschiedenen Messen. Also einmal die klassische Eurobike, wie man sie kennt aus vielen Jahren. Dann die Eurobiko. Das ist ein Vorgeschmack auf die Eurobike-Messe, die demnächst in Frankfurt stattfinden wird. Und die IAA Mobility. Wir zwei Radfahrer und Radfahrer sind nämlich jetzt auch unter die Automobil-Freaks gegangen, sozusagen. Nein, worum es eigentlich geht, ist, das diversifiziert sich gerade alles ein bisschen und es ist so, dass im Bereich Biobikes, also normale Mountainbikes, sagen wir mal so, der Anteil an Neuheiten ein bisschen geringer ist. Das hat mit Lieferschwierigkeiten zu tun durch die Corona-Lage, die weltweit zu Lieferengpässen führt. Und im Bereich EMTBs ist es ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz so. Und darüber wollen wir heute sprechen, über alles, was uns erwartet im Bereich EMTB. Und daher meine Frage an Chris, was hat dich denn zum Beispiel jetzt am meisten, oder was war die spannendste Neuheit, die du auf der Messe gesehen hast? Du warst auf der IAA, richtig?
Nein, das ist nicht richtig. Aber egal, ich habe auf jeden Fall in den letzten Tagen viel Zeit vorm Rechner verbracht und Neuheiten zusammengetragen und die Pressemitteilungen sind reingekommen. Also mein spannendstes Highlight, weil ich auch eher noch der, sage ich mal, Non-E-Biker bin, also der auch gerne mit Muskelkraft den Berg hochtritt. Und da hat jetzt dieser Tage ein Hersteller aus den USA tatsächlich ein E-Bike gezeigt, von dem man es jetzt ja vielleicht nicht erwartet hätte, und zwar ist das Yeti. Warum nicht erwartet? Ja, Yeti ist so eine Kultmarke aus den 90ern und in Amerika ist der Trend des EMTBs sowieso noch nicht so groß wie in Europa, und da gab es dann schon Firmen, die haben sich lange dagegen gesträubt, so wie zum Beispiel auch Santa Cruz, die jetzt mittlerweile zwei E-Bikes im Portfolio haben. Ja, und da hat Yeti jetzt das 160E vorgestellt mit Shimano-Motor und dickem Akku, Carbonrahmen, neuen Hinterbau-Konzept. Klingt vielversprechend und ja, macht's auch nochmal spannend, was so auf der anderen Seite des Atlantiks mit E-Bikes weiter so passiert.
Wann kommt Tom Ritchie mit seinem ersten E-Bike?
Das kann André, glaube ich, eher beantworten.
Ich weiß, dass Tom tatsächlich ein großer E-Bike-Fan ist, aber ich glaube, die Marke ist dann doch zu klein dafür, um da Ressourcen reinzubringen. Also ich glaube, er hat da seine Nische mit Stahlrahmen, und ich denke, seine Nische wächst gerade sogar ein bisschen durch das Thema Gravelbike. Da wird er sicherlich das ein oder andere Rad gerade mit verkaufen oder den einen oder anderen wieder zurück zu Ritchie bringen, zurück in die 90er. Aber ich glaube, E-Bike-Produktion, das ist für eine Marke wie Ritchie dann doch ein bisschen too much. Ist übrigens immer noch eine der ganz, ganz, ganz wenigen Marken weltweit, die immer noch Eigentümer geführt und vor allem Eigentümerbesitz ist. Also die Marke Ritchie gehört tatsächlich nach wie vor Tom Ritchie und seiner Familie, soweit ich weiß.
Und okay, also spannendste Neuheit für dich, Chris, das Yeti. Was tut sich ansonsten? Haben wir, kommen neue Motoren oder neue Motortechniken oder ist da erstmal alles beim Alten geblieben? Und es
also momentan ist große Update-Zeit quasi. Also es gibt ein paar neue Motorgeschichten, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Eher kleinere Hersteller. Bei den größeren gibt's vor allem bei Bosch ein großes System-Update. Das kann Chris gleich am besten noch ein bisschen genauer erklären, was es damit auf sich hat. Da ist auch, das Witzige ist, das wurde mir bei der Eurobiko im Sommer schon vorgestellt und die Produktmanager der Hersteller selber wussten da noch gar nicht so richtig viel von. Die sagten auch nur, ja, geht viel mit Digitalisierung und Konnektivität, aber so genau erzählt uns Bosch das noch gar nicht. Also das war noch so ein bisschen spooky, ist jetzt am 1. September offiziell gelauncht worden. Aber tatsächlich verrät Bosch immer noch nicht ganz genau, was das Ding wahrscheinlich in Zukunft mal alles können werden kann. Also da geht es tatsächlich sehr viel um Konnektivität. Ansonsten ist bei Shimano tatsächlich Funkstelle gewesen. Da gibt es in Sachen Motor nichts Neues. Bei Brose genauso. Auch da gibt es aktuell nichts Neues. Der Motor wäre eigentlich so langsam dran. Tippe ich mal, dass da im nächsten Jahr was kommt. Yamaha, kann Chris gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, hat einen neuen Motor rausgebracht. Ist im Prinzip der alte, aber ein bisschen besser, ein bisschen kleiner, ein bisschen stärker. Und dann sind wir eher dann schon wirklich bei kleinen Marken. Also Fazua hat jetzt ein neues System gezeigt, basiert auch komplett auf dem alten, ist aber nochmal ein bisschen leichter geworden, hat ein bisschen mehr Kraft dazu bekommen, ein bisschen smartere Modes bekommen. Und das ist auch noch so eine Sache, die sich im Motorenbereich jetzt gerade auch sehr stark durchsetzt. Fast alle Hersteller kommen mit neuen Apps, die dann eine bessere Individualisierung vor allem der Fahrmodi bieten. Also ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Ich glaube, dass Specialized damit angefangen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich denke schon, ja.
Ja. Die so die Ersten waren, die gesagt haben, hey, so 3-4 fixe Modis, das ist schön, aber der ein oder andere will dann noch ein bisschen mehr dran rumspielen. Also bei mir ist es zum Beispiel relativ extrem. Ich fahre das E-Bike, mit dem ich gerade am meisten fahre, mit einem Modus, den es so quasi gar nicht gäbe. Also ich fahre den mit nur mit 30% normaler Schubkraft und mit 100% im Peak. Und das kann ich bei Specialized zum Beispiel einstellen. Das kann ich inzwischen bei fast jedem Hersteller einstellen. Also auch Bosch ermöglicht das jetzt endlich. Shimano hat es schon relativ lange ermöglicht. Yamaha ermöglicht es jetzt. Fazua ermöglicht es. Und das muss man nicht machen. Immer ganz wichtig, glaube ich, bei solchen Dingen. Man kann sein Smartphone zu Hause lassen. Man muss sein Smartphone nicht mit seinem E-Bike koppeln. Aber wenn man an sowas Spaß hat und wirklich sagt, okay, der Turbo-Modus, der ist mir zu stark, der Trail-Modus ist mir aber zu schwach, ich hätte gerne noch was dazwischen, dann kann man sich das einfach selber programmieren.
Genau, also das ist auch, denke ich, so die größte Neuerung am Bosch-System. Also Bosch Smart System nennt sich das Ganze. Und zwar der Motor ist der alte, wie man ihn kennt, der CX Performance Line der vierten Generation, 85 Newtonmeter Drehmoment wie gehabt, also wirklich top of the line und bewährt. Dann hat Bosch dazu halt ein neues Bedienelement mit LED vorgestellt, ein neues Display und auch spannend, einen neuen, größeren Akku. Der muss natürlich nicht in jedem E-Bike jetzt verbaut sein. Der hat jetzt sogar 750 Wattstunden Kapazität. Also das ist, denke ich mal, auch einer der Trends für 2022, dass die Akkukapazitäten wirklich nochmal hochgeschraubt wurden. Was aber jetzt am Bosch-System, denke ich mal, ganz neu ist, ist die Flow-App. Und zwar sagt es ja schon, Bosch Smart System, die Konnektivität, wie André es angesprochen hat, die ermöglicht halt dem Fahrer das System beziehungsweise die Motorleistung, auch Drehmoment, Anfangsdrehmoment nochmal genau anzupassen. Bosch sagt zum Beispiel, ältere Leute oder auch Kinder brauchen ja nicht vielleicht, wollen auch nicht das gesamte Drehmoment haben oder möchten, dass der Motor am Anfang ein bisschen sachter loslegt und das kann man jetzt alles über diese Flow-App, finde ich auch irgendwie einen charmanten Namen, wenn man sich so manch andere App-Namen so anhört, die man nicht aussprechen kann. Das ist jetzt so die größte Neuerung an dem ganzen System. Es ist nicht rückwärtskompatibel. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sein altes System nehmen und da jetzt das jetzt mit der Flow-App verbinden. Da gibt es wohl auch neue Steckerverbindungen im Motor und so weiter. Also das gilt jetzt wirklich ab 2022.
Also man muss bei Bosch sagen, das ist der alte Motor, also der, das heißt der alte, der ist ja erst, ist ja auch erst ein Jahr alt, das ist also die Generation 4, die vierte Generation des Bosch Performance CX Motors, aber die Peripherie ist neu. Und nur wer die komplette neue Peripherie hat, kann dieses komplette Smart-System dann im Prinzip nutzen. Da ist auch noch ein neuer Remote dabei, der auch, das gab es bei Bosch bislang auch noch nie, auch alleine funktioniert. Also das Display kann man jetzt auch abnehmen, wenn man das nicht dabei haben will. Es können auch theoretisch, der Radhersteller kann auch sagen, nö, ich liefere das Rad ohne Display aus, das spare ich mir. Es gibt nur den Remote, der zeigt über LEDs im Prinzip alles an, was man wissen muss, also den Akkustand und den Fahrmodus. Wenn ich mehr wissen will, also wenn ich ein bisschen Infotainment quasi haben will, dann muss ich halt das Kiosk-Display dazu nehmen. Aber so wie Chris gesagt hat, wer ein aktuelles Bosch-Bike hat und einen alten, in Anführungszeichen, Akku drin hat, der kann das neue Smart-System so leider nicht nutzen. Und das wird auch in Zukunft so auch nicht möglich sein. Also es betrifft wirklich nur die Räder, die jetzt neu kommen. Da kann man allerdings auch sagen, da kommt eine ganze Menge. Also fast alle Hersteller, die bislang auf Bosch unterwegs waren, bringen für 2022 auch Updates ihrer Bikes oder komplett neue Bikes, die dann auch wirklich alle mit dem Bosch Smart System kommen.
Jetzt haben wir viel über Bosch geredet. Wie sieht's mit Yamaha und Shimano aus?
Shimano habe ich ja gerade schon kurz gesagt, da ist aktuell nichts Neues. Mhm. Shimano hat im EMTB-Bereich zwei neue Schaltungen vor ungefähr 2 Monaten gezeigt. Die werden 2022 sicher mal noch in Anführungszeichen, weil Shimano halt immer noch große Lieferprobleme hat. Die werden sicher, / vermutlich, den Weg an viele Bikes finden. Also da habe ich jetzt auf der IAA einige gesehen, die in ihrer Speclist diese neuen Schaltungen haben. Ganz kurz erklärt, die sind einfach robuster gestaltet.
Ich wollte deshalb auch noch ein bisschen darauf eingehen, weil wir hatten ja auch im anderen Podcast so ein bisschen das Thema, dass wir nicht mehr ganz so neue Neuheiten trotzdem auch nochmal angesprochen hatten. Da war es bei Enduro, war es das Mallet-Thema und das High Pivot. Deshalb vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht so hundertprozentig ganz genau auf dem aktuellen Stand der Dinge sind und sich vielleicht einfach diesen Neuheiten-Podcast Neuheiten technisch reinziehen wollen. Da ist zumindest mir als Nicht-E-Bike-Fahrer auch noch so ein kleiner Trend aufgefallen, den hatten wir auch im Heft hier und da schon mal, dass das E-Mountainbike ja auch gerne einfach zum Pendeln und im Alltag benutzt wird. Kommen da auch spezifische Bikes raus, die sich so daran richten oder an größere Einsatzbereiche als nur das Mountainbiken wenden?
Ja, da kommt eine ganze Menge. Man muss so ein bisschen vorab erklären, es werden inzwischen in Deutschland 4 bis 5 bis vielleicht sogar 6-mal so viel EMTBs verkauft wie normale Mountainbikes. Das heißt aber nicht, dass im Wald auf einmal 6 so viel EMTB-Fahrer wie normale Mountainbike-Fahrer unterwegs sind. Überhaupt nicht. Natürlich, der Anteil der E-Mountainbiker im Wald und am Berg ist gestiegen, aber nicht in der Relation. Das heißt, ganz, ganz viele von diesen Mountainbikes werden gar nicht im Gelände benutzt, sondern die werden so wie halt der 4-rädrige SUV halt auch nie ein Gelände sieht und auch selten bei der Rallye Paris-Dakar teilnimmt, sondern halt die Kinder zur Kita schaukelt. So werden auch E-Mountainbikes benutzt. Die werden in der Stadt benutzt. Und darauf reagieren die Hersteller jetzt, indem sie, uns ist leider auch kein gescheiterer Name eingefallen und die Industrie scheint das so zu übernehmen. Die heißen jetzt irgendwie auch SUV, also E-SUV oder EMTB-SUV. Mountainbikes mit Mountainbike-Geometrie, mit Mountainbike-Fahrwerk, mit Mountainbike-Reifen, aber mit Gepäckträger, mit Seitenständer, mit Lichtanlage, mit Schutzblechen und so weiter. Teilweise clever gemacht, so dass man das auch wieder abnehmen kann. Teilweise fest verbaut. Specialized hat ja zum Beispiel gerade ein neues Hardtail gezeigt. Da gibt es einfach 2 Varianten, die heißen dann EQ für Equipped. Und die sind dann halt komplett mit allem. Und genauso gibt es aber auch die reine Mountainbike-Variante. Scott macht es mit seinem neuen Patron. Da gibt's auch eine SUV-Variante von, also fast alle, die gerade ein neues Rad bringen, haben so eine Variante zumindest mal in der Hinterhand. Und es ist auch ganz witzig. Also ich habe schon vor 2-3 Jahren, glaube ich, das war tatsächlich auch Scott, bei dem neuen E-Genius damals gefragt, warum macht ihr denn da hinten eine Seitenständeraufnahme dran? Das braucht man doch an einem normalen Mountainbike, das geht doch nicht. Und da war auch die Antwort, und das von einer sehr sportlich orientierten Firma wie Scott, die Weltmeister und Olympiasieger noch und nöcher gestellt und immer gestellt hat. Die Antwort war, ohne Seitenständeraufnahme kannst du heute kein EMTB mehr verkaufen.
Unfassbar. Und dann ist da auch, also ist dann an diesen SUV-Bikes auch eine Klingel und Licht dran oder geht es dann doch nicht so weit?
Licht auch. Nein, Licht ja. Ja, Licht, ganz ehrlich, Licht am EMTB macht natürlich auch Sinn, weil der Akku ist ja schon da, der Strom ist da. Mhm. Du legst den, das ist wunderbar clean, du legst den Kabel, du brauchst kein Zusatzakku, nix, du legst den Kabel durch, oder legst das Kabel durchs Unterrohr, schließt es an den Motor an und dann hast du Licht. Und okay, da gibt's richtig intelligente Sachen von Lupine und Supernova inzwischen. Die sind sehr, sehr hell, aber nur in so einem Fernlichtmodus. Normalerweise haben die Abblendlicht, die haben Tagfahrlicht, die schalten automatisch hin und her, die erkennen, ob's dunkel ist, ob's hell ist, die erkennen, ob du durch einen Tunnel fährst. Und bei Supernova, das kannte ich jetzt allerdings auch noch nicht, die neue Supernova EMTB Lampe hat nochmal einen extra Energiespeicher, die speichert in sich nochmal ein bisschen Zusatzenergie, um ganz, 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 ganz hell zu sein. Die hat nämlich eine Lichthupe.
Oh Gott.
Kein Scherz, die hat eine Lichthupe. Also wenn dir ein EMTB-Geisterfahrer auf dem Fahrradweg entgegenkommt.
Auf dem Trail entgegenkommt.
Genau, kannst du den damit quasi vom Trail hupen. Und okay. Die ist dann halt kurzzeitig wahrscheinlich so hell, dass der arme Geister-Trailfahrer dann erblindet. Aber ja, also da gibt's viel.
Aber das ist ja super. Dann weiß ich ja demnächst, wenn ich auf dem Mountainbike-Trail unterwegs bin, vor mir ist ein EMTB-Fahrer. Wenn der dann links blinkt, dann weiß ich, dass ich rechts fahre. Das ist dann die nächste Eskalationsstufe, der Blinker am EMTB. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Motoren, oder habe ich das irgendwie...
Das hast du ein bisschen übersprungen, genau.
Überhört oder übersprungen?
Nee, übersprungen, dadurch, dass wir jetzt aufs SUV-Thema genau.
Ich hatte Shimano angefragt und genau. Da war ja jetzt, sagen wir mal, motortechnisch nicht viel Neues oder nichts Neues. Yamaha, wie sieht's da aus? Ist ja auch.
Ja, also erst nochmal kurz zurück zu Shimano, die auch letztes Jahr erst neuen Motor vorgestellt haben, den EP8, unter Mountainbikern echt extrem beliebt. Vor allen Dingen lässt Shimano zu, dass man auch Fremdakkus verbaut. Also der Hersteller darf auch einen Fremdakku verbauen von einem Zulieferer.
Ich kann jetzt rein, warum ist der so beliebt?
Weil der, ja, es ist ein bisschen auch vielleicht Historie, als der auf den Markt kam, der Vorgänger, der E8000, da bot er einen sehr dynamischen Trail-Modus. Mhm. Da ist Bosch dann aber auch schnell nachgezogen und hat quasi dann den EMTB-Modus als Update quasi fürs bestehende System dann angeboten. Den hat Shimano jetzt auch ein bisschen natürlich verbessert, aber ist jetzt auch ein bisschen nachgezogen und hat auch jetzt mehr so ein E-Bike-Feeling hat der Motor jetzt. Also das hört sich jetzt ein bisschen unkonkret an, aber der Motor ist leicht zum einen, also er wiegt 2,6 Kilo, glaube ich, und ist dadurch, kann man natürlich ein bisschen mehr Gewicht am E-Mountainbike sparen. Man kann ihn mit kleineren Akkus verbauen, weil so zum Beispiel hat Orbea damit dem EP8-Motor beispielsweise das Light E-Bike Rise gebaut mit einem 360 Wattstunden Akku, was dann so um die 18 Kilo wiegt. Er lässt da ein bisschen mehr Möglichkeiten offen, wo Bosch dann auch sagt, so, das ist ein geschlossenes System, das verkaufen wir so an den Hersteller mit großem Akku ab, ja, 625 Wattstunden, glaube ich. Und da ist Shimano so ein bisschen offener und der Motor nach wie vor dynamisch und agiert dynamisch, bietet 85 Newtonmeter Drehmoment, die man auch noch reduzieren kann, auch so ein Vorteil für Leute, die vielleicht eher mit weniger Unterstützung unterwegs sein möchten. Und genau, da hat Bosch ja jetzt auch nachgezogen mit der Flow-App. Mhm. Und genau deswegen ist es eigentlich ein recht beliebter Motor unter E-Mountainbikern.
Ja, dann bin ich da auch noch im Bilde, weil ich war tatsächlich auf der Präsentation damals von dem E8000 und das ist aber gefühlt Ewigkeiten her. Aber was ist dann auch tatsächlich der Grund, warum das so beliebt ist, dass es so dynamisch ist? Ich hatte das Gefühl, ich fahre ein normales Mountainbike, aber ich habe einfach einen wahnsinnig guten Tag heute.
Ja, genau.
Es fühlt
ja,
sich halt wirklich, ja.
Die hatten die erste Steuerung des E8000 wirklich so, dass das maximale Drehmoment so bei 70 Umdrehungen, also beim Pedalieren quasi anliegt und jetzt der neue ist tatsächlich auch ein bisschen dem Trend angepasst, dass man auch schon früher mehr Schub merkt und dadurch fühlt es sich jetzt nicht mehr ganz so natürlich an, aber wie gesagt, der ist trotzdem immer noch ein beliebter Motor.
Warum ist das so? Wollen die Leute dieses Motorfeeling?
Ja, ich glaube, es ist nicht jeder gewohnt, so hohe Kadenzen zu treten. Also das war bei Shimano, bei dem E8000 von Anfang an so ein bisschen nicht die Kritikpunkt unbedingt von uns oder nicht die Kritikpunkt natürlich von professionellen Testfahrern, aber das kam so aus dem Markt zurück.
Mhm. Das ist das SUV-Thema einfach, vielleicht auch.
Genau, das ist einfach ein Tick zu vieles. Und wenn du siehst, wie vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht unbedarfter sagen, aber Menschen Fahrrad fahren, die jetzt nicht unbedingt aus der Sportecke, also die keine Mountainbike oder Rennradfahrer by heart sind, dann treten die langsamer. Und da hat der Motor dann nicht immer so ganz gut gepasst. Und generell muss man bei den Motoren aktuell sagen, da wird auch nicht jedes Jahr gerade was Neues kommen, weil die Entwicklungszyklen sind da relativ lang und auch die Produktionszyklen, was ja ganz gut ist, dass da nicht Shimano jedes Jahr einen neuen Motor irgendwie aufs Parkett schmeißt und du dir gerade ein neues Rad gekauft hast und denkst, ach scheiße, hätte ich mir noch ein Jahr gewartet. sondern die Produktionszyklen so bei Bosch, Shimano, Brose, die liegen so ungefähr bei 4-5 Jahren. In der Zwischenzeit kommen dann halt so wie jetzt bei dem Bosch Smart System, kommen eher Peripherie-Updates. Shimano hat im letzten Jahr auch größere Akkus gezeigt. Oder es kommt mal ein neues Display oder neue Remote-Einheiten. Und es wird vor allem viel im Bereich der Apps getan. Und ich glaube auch aktuell ist ein ganz, ganz großer Motorensprung auch nicht zu erwarten. Also wenn ich einen Motor haben will, der Full Size ist, also Full Power bietet, 85, 90 oder wie bei Sachs und TQ vielleicht sogar über 100 Newtonmeter, was im Übrigen auch mehr als genug ist. Also das ist immer noch massig. Wir brauchen keine 200 Newtonmeter am Rad, also überhaupt nicht. Das ist schon, selbst die 100 Newtonmeter eines Sachs-Motors oder 110 können schon viele überfordern, so wie Chris gerade gesagt hat beim Anfordern. Also das reicht wirklich. Und wenn man diese Power aber haben will, braucht man eine bestimmte Baugröße. Der Shimano ist da in der Tat, glaube ich, aktuell von den dicken Motoren der undickste, also der kleinste und leichteste. Mhm. Aber da ist aktuell jetzt nicht in Sicht, dass so ein Motor mit 85, 90 Newtonmeter jetzt in 2 Jahren auf einmal nur noch die Hälfte wiegt und die Hälfte der Größe hat, weil du musst natürlich einfach, du brauchst entsprechend stabile Zahnräder da drin. Das heißt, du brauchst eine stabile Hardware, die diese 90 Newtonmeter dann auch überträgt. Ansonsten fliegt dir das Ding um die Ohren. Da, wo es kleiner ist, wie jetzt der Mahle-Motor in den Specialized Turbo SL-Rädern oder wie der schon angesprochene Fassur-Motor oder wie ein ganz neuer Motor aus der Schweiz, Maxon oder Maxon, ich weiß gar nicht, wie sie sich aussprechen. Ich tippe mal Maxon als Schweizer Firma. Die sind viel, viel kleiner, viel, viel leichter. Die bieten dann aber natürlich auch nur 30, 35, 40 Newtonmeter.
Ja, das kann man gut zusammengefasst auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich so zwei Trends. Und nochmal anknüpfend, weil wir es vorhin von Yamaha hatten, das ist jetzt wirklich der neueste Motor, ist der PWX3, also der Nachfolger des PWX2. Und der wurde jetzt auch kleiner, hat quasi ist unten etwas schlanker geworden, sodass man eine bessere Überfahrtshöhe hat vom Mountainbike und hat auch ein neues Display, was man jetzt so ganz geschickt anstelle der Spacer setzen kann und das ragt dann auch so ein bisschen seitlich raus, wie man das von Shimano kennt. und hat ein ganz minimalistisches Bedienteil und bietet 85 Newtonmeter Drehmoment. Also es hat auch aufgeschlossen zu Bosch und Shimano. Der hatte vorher nur 80, aber war auch sehr stark schon bei geringen Trittfrequenzen. Also das hat man jetzt auch nie so gespürt, dass er jetzt deutlich schwächer wäre als ein Bosch oder ein Shimano-Motor. Deswegen bin ich gespannt, wie der neue sich fährt mit nochmal 5 Newtonmeter mehr. Und er ist auch mit 2,75 Kilo Angabe des Herstellers ziemlich leicht.
Bosch relativ leicht, ja.
Genau,
ja.
Liegt bei 2,9 Kilo. Und durch diese ganze, auch Bosch jetzt mit der Flow-App und man kann das Drehmoment reduzieren, bieten sich die Motoren natürlich ein Stück weit auch an für diese Light-E-Bikes. Raymond hat zum Beispiel, das ist eine kleinere, größere Marke oder gehört so im Entfernten zum KTM-Konzern, hat zum Beispiel ein Light-E-Bike jetzt gerade vorgestellt, das ist das Airray, das hat den Yamaha-Motor drin, in wiederum, wie ich gerade sagte, abgespeckter Version mit 50 Newtonmeter. Und Yamaha hat dann auch gleich gesagt, wir geben da noch neue Akkus mit dazu. Dann haben sie einen 410 Wattstunden Akku und einen 500 Wattstunden Akku. Also so kriegt man dann auch wieder bei E-Bikes unter 20 Kilo hin, was für uns, sag ich mal, trail-orientiertere Mountainbiker natürlich ziemlich interessant ist. Ne?
Genau, das ist so quasi, also wir haben im Prinzip zwei große Trends gerade, oder drei. Das ist einmal dieser Trend SUV, den klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, weil wir sind ja im Mountainbike-Podcast.
Wir haben ihn auch schon besprochen.
Ja, und genau. Haben wir ihn ja auch schon besprochen. Und dann gehen die E-Bikes entweder in die eine Richtung, noch größere Akkus, Stichwort jetzt Bosch 750, Shimano über 700. Teilweise, es gibt Räder, die 900 Wattstunden Akkus drin haben von davon oder von ähnlichen Marken, die dann noch mit Zusatzakku gekoppelt werden können und dann weit über 1000 Wattstunden haben. Also richtig fette Akkus, fette Motoren, fette jetzt in Anführungszeichen, also Motoren mit viel Kraft, Shimano, Bosch, aber eben auch Brose, TQ, Sachs, die dann wirklich schon über 100 Newtonmeter haben. Stabile Anbauparts, neue Gabeln, gerade Fox 38, RockShox Domain, RockShox Zep mit 38 mm Standrohren. Also das sind richtige Maschinen. Die werden aber dadurch nicht leichter. Also vor allem die Akkus wiegen einfach. Und je größer der Akku, desto schwerer ist er und desto schwerer wird das Rad. Und da sind wir von dieser 20-Kilo-Schallmauer gerade weit entfernt. Da gehen wir eher auf die 25 gerade zu, weil stabile Reifen müssen ja auch dran sein, stabile Laufräder. Das muss alles auch so sein, weil ansonsten hast du halt auch keinen Spaß, wenn du ein schweres Rad hast und hast dann irgendwie einen windigen, leichten Laufradsatz drin. Der bricht dir ja beim Losfahren schon auseinander. Der andere Trend, Light-E-Bikes. Und da gibt's wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt wirklich auch einen kleinen, leichten Motor oder man drosselt eben Shimano- oder Yamaha-Motoren auf 50, 60 Newtonmeter runter. Warum macht man das? Das macht man gar nicht in erster Linie, um den Fahrer zu ärgern. Badgy, du kriegst jetzt nur die Hälfte der Kraft, sondern um Strom zu sparen. Weil ein Motor, der nur ungefähr die Hälfte leistet von einem vollen, dicken Motor, der braucht auch nur ungefähr einen halb so großen Akku. Deswegen kommen diese Räder mit 350 Wattstunden Akku, vielleicht 400. Und damit sparen die erheblich Gewicht. Also das sind wirklich kiloweise Gewicht, kann man sagen. Ein Specialized Kenevo SL wiegt unter 19. Orbea Reis hat man gerade schon um die 18. Transalps, eine kleine Schweizer Tüftlermarke, hat jetzt ein E-Bike vorgestellt mit diesem neuen Maxxon-Motor, was sogar nur um die 16 Kilo wiegen soll. Also lass uns mal überraschen, ob es wirklich so ist. Aber es sind natürlich für E-Bikes richtig geringe Gewichte. Du hast nicht die volle Kraft, absolut nicht. Also man kann so ungefähr sagen, wenn man so ein Light-E-Bike im vollen Modus fährt, den kann man ja auch dann nochmal runterdrosseln, ja, dann liefert der so dem durchschnittlichen Biker vielleicht so ungefähr das Doppelte nochmal dazu. Also wenn man so selbst so mit 150 bis 200 Watt irgendwie hochfährt, dann gibt der Motor da nochmal dasselbe dazu. Da ist man deutlich schneller als mit dem normalen Rad. Man ist aber auch deutlich langsamer als mit so einem Full-Size-EMTB unterwegs. Man kommt aber interessanterweise genauso weit, weil halbe Kraft eines großen Motors heißt halt auch halber Stromverbrauch, heißt halber Akku, heißt gleiche Reichweite. Bisschen komische Rechnung. Wenn man es sich mal einmal aufschreibt, wird's klar. Das heißt, auch mit diesen 300 Watt, 350 Watt Akkus sind so ungefähr 1000 Höhenmeter ganz gut drin. mit voller Unterstützung. Regelt man dann nochmal runter, wird es noch mehr.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Trend, denke ich mal, für uns Mountainbiker. Gerade auch mit Thema Range Extender, das ist jetzt nochmal ein Zusatzakku, den man aufstecken kann und nochmal mehr Reichweite hat.
Wenn man es haben will, genau.
Genau, wenn man es haben will. Weil oft, ich meine, man kennt es ja schon, man fährt los von zu Hause, macht eine kleine 20, 30 Kilometer Tour und kommt mit halb vollem Akku wieder zurück. Also ergo habe ich das ganze Gewicht Akku eigentlich umsonst mit rumgeschleppt.
Chris, wir hatten ja auch mal schon einen Podcast speziell zum Thema Light-EMTBs. Mhm. Wie findest du, ist da die Entwicklung gerade? Ist das ein Trend, der sich sozusagen durchsetzt oder wie beurteilst du das?
Ja, also ich persönlich hätte dieses Jahr sogar mehr erwartet, auch von größeren Herstellern, mehr Commitment quasi oder auch neue Produkte. Also Bosch zum Beispiel hätte ich erwartet, dass vielleicht ein leichter Motor auf den Markt kommt. Ist jetzt nicht passiert. Ich meine, momentan muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, E-Bikes verkaufen sich von selbst. Und man braucht jetzt nicht das komplette, ich denke mal, ein Hersteller braucht auch nicht das komplette Innovationsfeuerwerk zu zünden, um Bikes zu verkaufen. Von daher gehe ich auch davon aus, dass da in Zukunft schon noch was passiert. Also wurde zum Teil auch schon so angekündigt. Ich meine, klar, Yamaha hat jetzt den Motor, den ich, wie gesagt, jetzt gerade in diesem Airray von Raymond genannt habe. Dann das Transalps, der Maxon-Motor, der so 30 Newtonmeter Drehmoment bietet. Und das ganze Antriebssystem mit 250 Wattstunden Akku nur 3,5 Kilo wiegen soll. Also schon interessant. Und dieses Transalps soll auch unter 16 Kilo möglich sein. Also da ist schon ein Trend zu erkennen, aber da geht's gerade nicht so richtig vorwärts.
Wahrscheinlich liegt's auch daran, dass es halt erklärungsintensiver ist, ne? Also ich meine, E-Bikes haben sich von Anfang an ja extrem gut verkauft, weil einfach der Käufer sofort sieht, ah, da ist ein Motor dran. Dann weiß ich auch, wofür ich den Preis bezahle. Nun sind Light-EMTBs ja auch eher teuer und haben einen kleineren Motor. Das ist ja erstmal wahrscheinlich für den Durchschnittskunden
ein Widerspruch. Genau, ist erklärungsbedürftiger, absolut. Ja, und ist auch, glaube ich, gerade auch auf dem deutschen Markt, wo man so ein bisschen gewohnt ist, man kennt das ja vom Autoquartett früher, 1800 Stich. Man ist da irgendwie gewohnt, dass man das haben will, was auch die meiste Power bietet. Und tatsächlich diese Light-E-Bikes, die sind auch alle noch extrem teuer, weil es die fast alle auch nur in hochwertigen Ausstattungen gibt. Weil wenn ich da jetzt wieder die billigste Ausstattung dran packe, dann wird's halt auch wieder schwer, dann geht das ganze Konzept nicht auf. Mhm. Und jetzt jemanden, ich glaube wirklich dann im Handel zu sagen, guck mal, ich habe hier zwei E-Bikes gerade hier verfügbar. Das hier hat 90 Newtonmeter, hat einen 700er Akku, das hier hat 40 Newtonmeter, hat aber nur einen 300er Akku. Kosten übrigens dasselbe. Ja, der, also zu 90% wird der Kunde sagen, ja gut, dann nehme ich doch das mit mehr Kraft und größerem Akku, warum soll ich denn das andere nehmen?
Und das am meisten, ich habe ja auch mal im Verkauf gearbeitet, das am meisten gehörte Argument ist ja auch für leichte Räder oder gegen leichte Räder, dann nehme ich lieber 5 Kilo ab.
Das, am Körper. Das gibt's natürlich auch noch, aber man muss da jetzt vielleicht dann wirklich mal eine kleine Lanze für diese E-Light-Bikes brechen, die fahren sich halt einfach fantastisch. Also das merkt man schon, ob man mit 18 Kilo unterwegs ist oder mit 25 Kilo am Rad. Das Handling ist einfach viel, viel agiler, viel mehr oder viel näher am klassischen Mountainbike. Und trotzdem liegen die Dinger ja immer noch unfassbar satt. Das ist ja so das Argument von vielen so für schwere E-Bikes, dass die einfach so super satt auf dem Trail liegen. Stimmt natürlich auch, absolut. Aber das tut ein Rad mit 18 Kilo auch immer noch. Also das ist ja immer noch schwerer als ein durchschnittliches Downhill-Bike gerade wiegt. Also das liegt immer noch pumperlgesund auf dem Trail, ist aber einfach ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ist einfach deutlich handlicher zu bewegen als jetzt so ein 25-Kilo-Bike. Ist am Ende aber auch natürlich eine Geschmackssache. Also wer sagt, nö, mich stört dieses große Gewicht überhaupt nicht, ich finde das gut, ich fühle mich da sicher drauf, ist ja auch das Argument, was ja viele für so ein SUV-Auto anführen, ich sitze da ein bisschen höher und lieber habe ich, ich habe halt dann Knautschzone, okay, der Fahrradfahrer, der da drunter liegt, der hat die Knautschzone dann nicht, aber anderes Thema. Es ist bei vielen ja auch ein Argument für so ein schweres EMTB, ist auch absolut okay. Aber wer jetzt schon immer gesagt hat, irgendwie EMTB, ich finde es ja auch cool, aber mir sind die Dinger zu schwer, der hat da jetzt vielleicht dann schon so ein neues Türchen, was sich da öffnet. Das Geld vorausgesetzt, leider Gottes, sind halt wirklich teuer.
Du hattest ja, wir haben ja zwei Trends quasi jetzt angesprochen. Der eine war ja auch immer schwerer, immer stabiler, immer dickere Standrohre und so weiter. Wo das hinführen kann, jetzt bringe ich mal eine ziemlich absurde Beobachtung an. Auf der Eurobike hat Nikolai, alter Schweißer sozusagen aus Deutschland und Kultmarke, ein E-Bike vorgestellt, was eigentlich eher einem Moped glich. Das hatte unfassbar, ich glaube, wie viel Newton hat der Motor? 270 oder so?
Sowas hieß es ja.
Auf jeden Fall zu viel. Steht uns das bevor oder ist das einfach nur eine Studie quasi? Wie würdet ihr das sehen?
Also ich denke, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit dem Bike jetzt speziell auseinandergesetzt, weil ich denke, das betrifft jetzt nicht unsere Zielgruppe so sehr. Ich meine, klar, Nikolai ist eine Radmarke, aber das ist ja ein Moped, das musst du anmelden. Also das läuft, glaube ich, wie ein Roller.
Okay.
Da brauchst du eine Versicherung für und dann darfst du natürlich damit auch nur auf der Straße fahren. Das hat einen Gasgriff. Das spielt vielleicht ein bisschen mehr auch wieder in den USA eine Rolle. Da gibt es ja viele Offroad-Trails und da gibt es auch eine ganz charmante skandinavische Firma, da fällt mir der Name gerade nur nicht ein, die machen auch so Elektromopeds und klar, das ist Spaß pur, ne? mit so einem Moped dann irgendwo durchs Gelände zu fräsen, ohne knatternden Motor unten drunter, aber ich denke für uns Mountainbiker, die pedalieren wollen oder die es einfach gewohnt sind, so auch auf dem Rad zu stehen, ist das jetzt nicht unbedingt der Trend und dass Kalle Nikolai ja gerne übers Ziel hinausschießt, das wissen wir ja aus Erfahrung.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein typisches Messerad. Passt vielleicht auch, was die aktuelle Messelandschaft angeht, gar nicht mehr so in die Zeit, weil das nicht mehr so, und früher war das ganz typisch, wenn du als Hersteller zu einer Messe gegangen bist, dann brauchtest du auch irgendein Showbike, irgendwie ein Rad, von dem du genau wusstest, das wirst du im Leben nie bauen, aber das sieht irgendwie krass aus und da kommen die Leute an deinen Stand und drücken sich die Nase platt. Diese Zeiten sind gerade ein wenig vorbei. Da wird tatsächlich alles, ich sag's jetzt mal ganz platt, da wird alles etwas vernünftiger. Und ich glaube, das war dann so, das ist mal so der typische Oldschool-Schuss, dann einfach mal zu zeigen, so, wenn wir alles zusammenpacken, was geht, dann können wir auch sowas machen.
Funktioniert hat's auf der Messe trotzdem. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten warten müssen, bis mal keiner vor dem Rad stand und um selbst ein Foto zu machen, natürlich.
Deswegen, das darf man, glaube ich, auch mal absolut mit dem Augenzwinkern irgendwie sehen und sagen, hey,
interessantes Konzept. Ich denke, für mich wird es wahrscheinlich eher nichts sein.
Wie sieht's, die Politik spricht gerade ganz viel über regenerative Energie und Speichertechnik. Hat sich da eigentlich akkuseitig irgendwie, gibt's da eine Entwicklung, von der wir noch nicht wissen und dringend wissen müssen, oder werden die einfach leistungsfähiger und das war's erstmal?
Wasserstoff, ne?
Nein. Wasserstoff, genau.
Ja. In Fahrrädern.
Grüner Wasserstoff.
Was dann wieder umgewandelt werden muss zu Strom. Nee, ich denke, da gibt es jetzt keine Weltneuheiten, so wie es jetzt uns berichtet wird von den Herstellern. Die gehen Schritt für Schritt, werden die Akkus effizienter auch werden. Und sie werden jetzt auch nicht unbedingt leichter und kleiner, wenn man jetzt sieht, dass Bosch den neuen 750 Wattstunden Akku vorgestellt hat und letztes Jahr mit dem 625er kam, wo alle Rahmenhersteller dann auch schon ihre Rahmen drauf hin quasi umbauen mussten und jetzt nochmal mehr Platz im Unterrohr schaffen mussten für den noch längeren 750 Wattstunden Akku, dann merkt man ja auch, da ist jetzt nicht viel passiert, was die Größe der Akkuzellen angeht.
Viele Leute hatten ja auch zu Beginn des EMTB-Trends so ein bisschen die Hoffnung, das wird irgendwann alles billiger. Dem ist wahrscheinlich nicht so.
Schwierig, ja. Also
ja, momentan.
Kleiner Sidekick. Ich weiß nicht, Christian, hast du Preislisten im Kopf, aber sonst darfst du mal raten, dass gerade die beiden teuersten Specialized Modelle, also zwei S-Works, EMTB-Modelle kosten?
Ich? Dann tippe ich 12.000.
Ah, ein bisschen mehr. 14.500 sind es gerade. und das sind normal ausgestattete, also top ausgestattete, aber normal ausgestattete Bikes. Also da ist jetzt kein Tuning-Part dran. Ja, wie kommt das gerade? Das hat mehrere Gründe. Das hat einmal natürlich den Grund, die Nachfrage ist einfach da. Und natürlich denkt sich der ein oder andere Hersteller, wenn ich das Rad für 7.000 Euro verkauft bekomme, warum soll ich es dann für 6.000 anbieten? Das ist sicherlich irgendwo im Hinterkopf da. Zur Ehrenrettung der Hersteller muss man aber auch sagen, dass gerade alles drumherum teurer wird. Die Rohstoffe werden deutlich teurer, vor allem Aluminium wird viel, viel teurer gerade, als es früher war. Die Frachtkosten sind explodiert, die Containerkosten sind wirklich explodiert. Also da spricht man vom Zigfachen, was eine Containerladung kostet im Vergleich zu früher. Und da das ja dann doch am Ende des Tages fast alles aus Asien kommt, womit wir so über die Trails fahren, werden Fahrräder gerade für die Hersteller einfach auch wirklich teurer. Und wir hatten es jetzt im letzten Jahr so, dass fast alle großen Hersteller im Bereich E-Mountainbike ihre Preise zu Jahresbeginn so um 5-10% angehoben haben. Und was finde ich aber auch wirklich realistisch war, weil das in etwa auch den Preissteigerungen oder den Kostensteigerungen entsprach. Inzwischen drehen viele Hersteller aber schon die zweite Runde. Also jetzt werden die Preise nochmal um 5-10% angehoben und ja, da tut's so langsam leider Gottes ein bisschen weh, ja.
Und Lieferzeiten sind ja sowieso auch ein Thema. Können die auch letztlich eine Preissteigerung hervorrufen oder ist das eher,
na, die steigern
das mal nicht
dann
unterstellen?
Nee, würde ich jetzt nicht unterstellen, aber die steigen natürlich dann nochmal die Nachfrage. Je rarer ein Gut ist, desto teurer wird es. Das ist ganz kleines Marktwirtschafts-ABC und das hängt natürlich alles ein bisschen miteinander zusammen. Aber auch da gibt's Lichtblicke. Also Scott hat zum Beispiel ein ziemlich spannendes EMTB neu vorgestellt, das Patron. Das lehnt sich so ein bisschen an das Scott Spark, an das neue an. Das heißt, das hat den, nicht nur wie es jetzt beim E-Mountainbikes ja schon lange der Fall ist, den Akku integriert und den Motor integriert, sondern auch noch den kompletten Hinterbaudämpfer integriert. Also da ist alles in einem Rahmen verpackt, sieht extrem futuristisch aus. Sieht auch polarisierend aus. Wird sicherlich viele geben, die sagen, oh Gott, das sieht aus wie so ein Selfbomber. Nee, das ist mir too much. Ich find's cool. Ich find's auch spannend vom Konzept her. Und Scott sagte, wenn alles so läuft, wie das ihre Hersteller und ihre Lieferanten gerade ankündigen, dann werden die Räder im November im Laden stehen und auch in ausreichender Menge.
Gut, ja. Gibt's sonst noch Neuheiten, vielleicht irgendwie aus dem Komponentenbereich? Oder ist das sozusagen alles schon so ein bisschen ausentwickelt, wenn man so will?
Nee, nicht unbedingt. Also jetzt gerade dieser Tag oder genau genommen heute, wo wir den Podcast aufzeichnen, geht DT Swiss nochmal mit einer ganzen Armada an neuen Laufrädern an den Start. Mhm. Die haben auch nochmal bewusst für E-Mountainbikes die Laufradlinie Hybrid überarbeitet. Die gibt es schon länger und da ist einfach auch ein stabilerer Freilauf drin, stabilere Narben mit breiter abgestützten Lagern, größer dimensionierten Lagern, stabilere Speichen natürlich, stabilere Felgen, Felgenlöcher, also mit Material an der Stelle stabilisiert. Und genau, da haben sie jetzt drei neue Laufräder vorgestellt. Eins aus Carbon natürlich, darf nicht fehlen. 29, 27,5 Zoll und so weiter und haben auch nochmal extra für E-Mountainbikes neuen Freilauf entwickelt. Das ist der Ratchet EXP OS. OS steht dann für Oversized. Mhm. Und da ist einfach auch nochmal eben Freilaufkörper. Das ist nochmal um, ich glaube, 2 Millimeter ist der Sitz des Freilaufkörpers in der Narbe nochmal gewachsen, um da nochmal mehr Haltbarkeit herauszuholen. Und so gibt's natürlich da schon Weiterentwicklungen in dem Bereich, speziell auch für EMTBs. Und so einen leichten Lichtblick haben sie da für meine Eins jetzt auch wieder gegeben, dass es vielleicht auch bald für Light-EMTBs spezielle Laufräder geben wird.
Mhm. Ah, okay.
Ja.
Ja, vielleicht sind die dann ja auch für normale Mountainbiker interessant.
Ja, da hat DC ja generell schon eine ganz große Palette.
Ja. Eigentlich ist bei den meisten Laufrädern, also bei vielen Laufrädern steht ja Name drauf und bei ganz vielen steht die Swiss drauf, aber bei vielen steht auch ein anderer Name drauf. Es war trotzdem die Swiss drin. Na, naja.
Das stimmt.
Okay. Zumindest was die Namen angeht, ja.
Ja.
Einen wichtigen Trend haben wir noch vergessen. Chris, da bist du auch wieder der Experte. Also der Name viel, aber wir haben gar nicht drüber gesprochen. Mallet,
ja. Da hatten wir beim letzten, ja, das war doch, wo hatten wir darüber gesprochen?
Im
Enduro-Podcast, ne?
Ja. Genau,
ja. Ja, der Trend nimmt auf jeden Fall auch zu. Der war bei E-Bikes ja bei vielen Herstellern schon von Stunde 1 vorhanden. Canyon hat das erste E-Bike gleich mit einem Mallet-System auf den Markt gebracht. Also das heißt, hinten kleines Laufrad, vorne großes Laufrad. Der Sinn und Zweck der Sache ist, dass man hinten vielleicht auch einen breiteren Reifen verbaut, dadurch auch viel Traktion generiert und auch vielleicht ein etwas kürzeres Heck damit zustande kriegt, also mehr Wendigkeit und mehr Verspieltheit ins Rad reinbringt und vorne 29 Zoll Laufrad, was einfach diese gewohnte oder nicht alle kennen es, aber von einem 29 Zoll einfach diese Sicherheit, diese Abrollsicherheit halt mit sich bringt. Und das funktioniert bei E-Mountainbikes wirklich ziemlich gut, weil es da auch nicht so auf das, sag ich mal, die effizienteste Sitzposition immer ankommt. Man kann auch mal so ein bisschen, sag ich mal, in Anführungszeichen hinten drin sitzen und der Motor schiebt einen trotzdem den Berg hoch. Natürlich soll es am Berg nicht steigen. Es darf nicht zu hoch vorne sein. Gerade wenn man jetzt versucht, wirklich steile Berge oder steile Anstiege zu meistern, dann sollte die Geometrie schon ausgewogen sein. Der Trend, Specialized hat ihn jetzt dieses Jahr aufgegriffen am neuen Levo. Das ist auch neu, das war zuvor ein reines 29er. Aber jetzt, vielleicht schließt sich so der Kreis, also Yeti hat sich bewusst dagegen entschieden, weil sie einfach ein E-Bike hinstellen wollten, was auf Race optimiert ist, also besonders schnell ist und auch gesagt hat, dass sie die Nachteile des 29ers ausgemerzt bekommen und nicht auf ein 27,5 Zoll Hinterrad setzen mussten. Also so ist der Marketing-Sprech.
Das heißt, wir haben eine neue Kategorie, Race EMTB.
Ja.
Cool.
Ja. Ja. Well, that's fancy.
Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ab einer gewissen Körpergröße spielt es dann auch nicht mehr so eine große Rolle. E-Mountainbikes sind auch aufgrund vom Motor, der sowieso unten Bauraum wegnimmt, oft lang hinten. Also sie werden für mein Gefühl fast auch schon wieder länger. Sie waren kurzzeitig mal bei dem einen oder anderen Hersteller wirklich sehr, sehr kurz und verspielt. Und da ich recht groß bin, lange Beine habe, habe ich auch nie das Problem, wenn es mal steil wird, mit dem hinteren Sattel zu gehen und habe dann immer noch ausreichend Platz mit dem 29er. Ich denke, der große Vorteil ist wirklich da auch für kleinere Fahrer zu sehen, die dann echt noch mal ein bisschen mehr Platz kriegen, wenn es steil wird für den Hintern.
Und um das den Bauchladen, der uns Mountainbiker bzw. Radfahrer ja auch beschäftigt, noch ein bisschen abzurunden. Ich bin ja beim Mountainbike Magazin der Redakteur fürs Zubehör. Und es gibt natürlich ein Füllhorn, eine schier endlose Palette an Zubehör, speziell für E-Mountainbikes und E-Bikes. Also von der Pumpe über, ach, ich will gar nicht damit anfangen. Es ist oftmals gar nicht sinnvoll, aber es gibt tatsächlich ein Zubehörteil, wo es sinnvoll ist. Wer es noch nicht weiß, es gibt eine Norm für EMTB-Helme. Das ist eigentlich eine Norm, die für S-Pedelec-Helme entwickelt wurde von einem niederländischen Unternehmen. Normale Mountainbike- bzw. Radhelme sind ja nach der EN 1078 zertifiziert und dieses holländische Unternehmen hat zusammen mit anderen Unternehmen die NTA 8776, heißt die, glaube ich, oder? Ja, genau, ins Leben gerufen. Und da geht es einfach um eine größere Schutzfläche, um höhere Aufprallgeschwindigkeiten, die eben beim Fahren mit einem Motor ja ohne weiteres passieren können. Und dass da es keine offizielle Norm dafür gibt, ist das eine sozusagen inoffizielle Norm, die aber trotzdem einen höheren Schutz bieten soll, sage ich jetzt mal. Wir haben es selbst noch nicht überprüft, aber wir hatten auch schon den ein oder anderen Helm aus diesem Bereich im Test bei uns. Aber das ist ja eigentlich auch jetzt keine richtige Neuheit. Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, weil wir über das Thema EMTB sprechen. Es gibt diese neuen oder es gibt diese Helme seit ein paar Jahren und die sind sicherlich auch sinnvoll, wenn man eben mit einem EMTB oder S-Pedelec unterwegs ist. Ja, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben die Trends ganz gut beleuchtet, oder? Haben wir was vergessen?
Mit Sicherheit, aber mit wir Sicherheit. Können wir nochmal sprechen.
Genau. Ja. Okay. Oder Chris, hast du noch was? Nee, ich fand nur den letzten Trend, der leuchtet mir jetzt nicht so ganz ein, aber...
Welcher?
Nicht der Trend, sondern diese neue Norm, weil ich glaube, man ist mit einem normalen Mountainbike genauso schnell unterwegs, auf Trails, in der Ebene wahrscheinlich sogar schneller, weil so ein dickes Mountainbike mit 25 km/h ja dort noch ein bisschen abbremst. Aber das ist vielleicht auch an der anderen Stelle nochmal eine Diskussion wert.
Nee, deshalb ist es ja auch eigentlich eine Helmnorm, die aus dem S-Pedelec-Segment kommt. Also die wurde ursprünglich für S-Pedelecs entwickelt, die ja schneller sind.
Sicherheit vielleicht.
Genau. Und deshalb denke ich, wenn ein Helm diese etwas schärfere Norm besteht und trotzdem tragbar ist und nicht irgendwie 2 Meter lang und 4 Meter hoch ist, die sehen halt ganz wie ganz normale Mountainbike-Helme aus, dann kann man auch als normaler Mountainbiker von diesem Schutz profitieren.
Hat jeder halt, was davon, ja.
Genau.
Stimmt natürlich.
Ja, ja. Ja. Aber es ist natürlich nicht so, dass es ein E-Mountainbike-Helm ist, sondern eigentlich ist die Entwicklung der NTA 8776 für S-Pedelecs angeschubst worden. Und da ja auch von einem niederländischen Unternehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ist ja das Thema Mountainbiken. Gut, da werden jetzt Anne Terpstra und Konsorten auf die Barrikaden springen und sagen, Moment mal, bei uns kann man auch Mountainbiken. Aber da geht's jetzt ja nicht um klassisches Mountainbiken, sondern in dem Fall halt um S-Pedelecs.
Ja. Ja. Gut. Also abschließend würde ich vielleicht doch noch was, würde ich schon sagen, wer jetzt total zum Beispiel gerne damit liebäugelt, ein E-Mountainbike zu kaufen, ich meine, der kriegt wirklich dieses oder nächstes Jahr oder dieses Jahr, manche stehen schon bereit, wie du sagst, beim Patron, eine große Vielfalt an E-Mountainbikes geboten, vor allen Dingen halt mit starken Motoren und sehr, sehr dicken Akkus. Wie gesagt, ums Thema Light E-Bikes ist es momentan ein bisschen ruhiger geworden, aber da wird sicherlich auch was kommen und da bietet es sich dann manchmal auch an, kurz mal innezuhalten, abzuwarten, ob da noch was kommt. Vor allen Dingen die Gravel E-Bikes, da erwartet man auch noch einen neuen Motor und das ist dann auch nochmal ein spannendes Thema. Aber für diejenigen, die halt ein vollwertiges E-Bike möchten, haben wirklich eine große Auswahl, die den 22 zur Verfügung steht.
Ach so, noch eine Frage fällt mir ein. Dämpfer ist da, also EMTBs haben ja so ein bisschen auch zur Renaissance des Stahlfederdämpfers geführt. Haha, mein Lieblingsthema. Ist da irgendwas Neues am Horizont oder wird das einfach sozusagen übernommen von den?
Das wird eigentlich übernommen, da ist eigentlich, also selbst Stahlfederdämpfer eigentlich schon wieder fast ein bisschen oldschool, weil die, weil die aktuelle Dämpfergeneration, vor allem die mit Piggybacks, also vor allem die massive Dämpfergeneration, vor allem von Fox, also rund um den X2-Dämpfer, das ist so gut. Das ist auch für EMTB mehr als gut genug. Also das ist jetzt kein spezielles EMTB-Teil in Sicht. Gabeln, eigentlich ähnlich. Da kam wo kam der Trend zur Fox 38 oder überhaupt zu den 38 mm Standrohren her? Das ist, glaube ich, so ein bisschen parallel geschehen. Also das ist parallel für EMTB und für für Enduro oder für Super Enduros entwickelt worden und macht natürlich tatsächlich am EMTB, selbst am Light EMTB halt einfach Sinn, weil höhere Steifigkeit, höhere Robustheit, nochmal ein Tick besseres Ansprechverhalten, weil mehr Platz für Öl und so weiter. Da wird sicherlich weiter hingehen. Also ich glaube nicht, dass wir in näherer Zukunft noch wirklich schmale oder zu schmale Gabeln an EMTBs sehen werden. Also das geht alles in die sehr, sehr massive Richtung. Beim Dämpfer ähnlich, aber ohne, dass da jetzt irgendwas ganz Spezielles irgendwie käme.
Okay. Ja, hervorragend. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Berichte von den Messen und aus dem Neuheitenwald des EMTB-Bereichs. Falls euch der Podcast gefallen hat, und ich gehe schwer davon aus, wenn nicht, dann schreibt mir eine Mail oder uns an podcast@mountainbike-magazin.de. Aber wenn er euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast hier direkt auf dieser Seite. Folgt uns über Instagram, Facebook und Co. Kauft unser Magazin am Kiosk oder lasst es euch per Abo nach Hause schicken. Wir sind das orangene Magazin. Und bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem EMTB. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.